Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst bei der Pudel und der Kern. Und hi Albert.
Hallo Jan.
Ich halte mal ganz kurz inne, denn wir sprechen heute über das Innehalten. Und ich glaube, das ist eine Kunst, die man viel häufiger praktizieren sollte. Immer dann, wenn man hektisch ist oder wenn man sich in irgendwas verrennt, sollte man eigentlich nochmal einen Schritt zurücktreten, nochmal nachdenken, will ich das wirklich? Ist es wirklich das, was mein Leben jetzt verändert, was mich glücklich macht? Also innehalten, neu nachdenken, dann nochmal neu ansetzen. Wäre jetzt mal meine amateurphilosophische Forderung, sollten wir öfter tun. Und wie kam ich drauf? Ich habe einen Artikel gelesen, der mich ziemlich beeindruckt hat. Und zwar ging es dabei um das Innehalten und einen neuen Filter auf sein Leben legen. Und zwar lautet dieser Filter, wenn du einen Roman über das Leben, über dein Leben schreiben würdest, wäre das etwas, was interessant ist für den Leser? Oder ist das etwas, was halt so eine totale Nebenhandlung ist? Also beispielsweise, ja, hast du jetzt tatsächlich die, also wie will man in einem Roman interessant darüber schreiben, ob man jetzt 10.000 Euro mehr oder weniger verdient, ob man jetzt Senior Public Relations Berater ist oder ob man nur Public Relations Berater ist. Niemand, kein Lektor würde einem eine Passage in einem Buch durchgehen lassen, die so eine Handlung hat. Und dementsprechend, ich glaube, da gibt es mehrere Filter, die man immer gegens Licht halten kann, wenn man auf sein Leben schaut. Also beispielsweise auch, wie denke ich, wenn ich innehalte und mir überlege, wie denke ich wohl in 10 Jahren über diese Frage, über die ich mich gerade so aufrege. Und da wurde mir einfach klar, ja, dieses Innehalten und sich solche Fragen stellen, ist eine wichtige, ja, das ist was ganz Wichtiges in einem Leben, um mal wieder klarzukommen und die Verhältnisse klar zu bekommen vor allem. Und ich frage dich natürlich, praktizierst du das regelmäßig? Letztlich ist ja auch Perspektivwechsel. Praktizierst du das regelmäßig? Empfiehlst du das? Oder ist das auch schon wieder ein zwanghafter Blick auf irgendetwas?
Nee, das ist eine hervorragende Gewohnheit, die ich dringend empfehle. Ich glaube, in all meinen 10 Büchern ist das, die erste Kapitel beschäftigen sich immer mit diesem Inhalten. Ich habe das Sammlung genannt. Ich habe es mein Leben lang praktiziert und wenn ich so jetzt zurückblicke, denke ich, dem habe ich unglaublich viel zu verdanken. Diesen Pausen, diesen Schritt anhalten, aus dem Hamsterrad treten, dieses Bedenken. Manchmal sage ich mir oder kommt es mir so vor, als wenn Philosophie, praktische Philosophie mindestens, vor allem Distanz, mit Distanz übersetzt werden kann oder in die Vogelperspektive abgehen. Also wenn ich, der Zwangzi sagte das ja, ich habe das schon öfters in dem Podcast erwähnt, wenn ich immer wieder zu sich selbst zurückkehrt und sich nur nach außen wendet, geht schließlich als Gespenst herum und was er draußen findet, ist der Tod. Also, ja, die Lebendigkeit geht verloren, wenn man nicht Kontakt zu sich hält. Man muss den Kontakt zu sich halten, zu seinen tiefsten Gründen, zu seiner Sensibilität, zu seiner Mitte. Und das erfordert Stille, das erfordert Sammlung, Meditation, in sich hineinhorchen, alle Technik, alle Umweltgeräusche, soweit es geht, ausschalten. Das ist auch die Wahrheit letztlich der Meditation. Konzentriere dich auf eine Sache, damit du alles andere vergisst und in diesem Zustand der Leere oder der Unmittelbarkeit, da kommt dir vielleicht ein guter Gedanke, da kommst du dir selbst vor dein Angesicht, da kommst du, da berührst du dich selbst und deine tiefsten Gründe und das ist die Quelle des Glücks, der Freude und der Authentizität, Wahrhaftigkeit, Selbstverwirklichung da, was ganz tief in der Seele ist. Und häufig lassen wir uns von der Welt so vereinnahmen, dass wir da nicht mehr hinkommen oder das aus dem Blick verlieren. Und es ist ja auch nicht, wer lehrt uns, dass es sehr wichtig ist, immer mal wieder zu dir selbst zurückzukehren, als Unterrichtsfach. Also ja, es ist vielleicht ganz, ganz zentral wichtig. Wir entwickeln uns, glückliches Leben, hin zu sich entwickeln, unterwegs sein. Und wie ist das möglich, ohne dass man den Weg wahrnimmt, den Stand, wo man sich befindet, wahrnimmt, zurückschaut und vorschaut in aller Ruhe und unbeeinträchtigt und ohne Hektik?
Es ist klar, ein Weg dahin ist Meditation, das hast du auch gerade genannt. Aber mir geht es auch darum, wirklich sensibel dafür zu sein, wann solche Situationen auftauchen, wo man das Gefühl hat, jetzt ist wirklich gerade mal, man steht so wie in so einer Sackgasse und man könnte auch immer weiter gegen die Wand rennen, die da diese Sackgasse begrenzt. Aber man könnte auch genauso gut einfach mal wieder ein paar Schritte zurückgehen und sich vielleicht auch mal umdrehen und schauen, ob man vielleicht einfach wieder zurückgehen muss. Oder ja, also halt wirklich sein Leben immer mal wieder bewusst anzuhalten, auch wenn man merkt, jetzt schaltet sich gerade wieder mein Autopilot ein, oder das ist mein Bild dafür, wo ich merke, okay, jetzt wirst du hektisch, dann steigt die Wut in dir auf oder du wirst panisch oder so, ne? Also das sind alles Affekte, vermutlich würde der Philosoph und auch der Psychologe sagen, die man ausschalten sollte und wo man merken sieht, was sind auch Alarmsignale, wo es einfach notwendig wäre, mal innezuhalten und eine neue Perspektive einzunehmen.
Also was da hilft, sind sicherlich Rituale. Deshalb wurden die auch geschätzt, etwa von Konfuzius, oder gute Gewohnheiten, dass man sich, ich hatte das in meinem Leben so gehalten und da war ich auch streng drin, dass ich samstags vormittags oder samstags überhaupt versucht habe, nicht zu arbeiten. Da habe ich auch sehr, sehr viele Jahre durchgehalten und dann Zeit für mich zu nehmen, meistens in einen Kaffee zu gehen, guten Cappuccino zu trinken, aber alleine mit dem Tagebuch und dann so feste Zeiten, wo man sagt, stopp jetzt. Oder man gewöhnt sich an, vor dem zu Bett gehen oder im Bett vor dem Einschlafen nochmal 5 Minuten den Tag rekapitulieren lassen und nochmal über sich nachzudenken. Oder morgens, bevor man aufsteht, kurzer Moment. Also so Rituale helfen da sicherlich. Oder die Sensibilität, jetzt ist Schluss, jetzt war das so lange Hektik, jetzt ist mal Ruhe. Jetzt ziehe ich mich mal zurück für ein paar Stunden und nehme mir da von diesen paar Stunden auch eine Stunde Zeit für mich. Oder und dann in den Dialog mit sich selbst kommen. Und der geht eben, finde ich, viel besser, wenn er schriftlich erfolgt, Tagebuch. Weil die Gedanken sind sehr schnell weg und die gehen auch nicht immer dahin, wo es brenzlig ist. Das Tagebuch geht eher da rein, wo es brenzlig ist, wo es knirscht, wo eine Unruhe entsteht. Dann vielleicht könnte man, wenn man so einen Ritus nicht hat, zu sagen, Sensibilität für sich. Und wenn sich da was meldet, irgendwas stimmt dann nicht oder ein Unwohlsein meldet sich da, vielleicht noch eine übermäßige Erschöpfung, dass man auf diese Signale des Körpers oder des Geistes oder der inneren Stimme hört und dem dann folgt.
Wie melden sich denn bei dir solche Signale? Also sind das Momente, wo du merkst, da bist du dann nicht mehr so ganz stimmig? Wie muss man sich das bei einem fortgeschrittenen Philosophen vorstellen?
Ja, also das könnte sein, dass ich irgendwas stimmt nicht oder ein Unwohlsein, irgendwas lastet auf der Seele wie so eine dunkle Wolke und geht nicht weg, weil es vielleicht keine Stimmung ist, sondern irgendein Problem da ist. Oder ich kenne das Problem und weiß, ich brauche jetzt mal eine Zeit für mich. Aber ich werde, das passiert seltener, das war früher an der Tagesordnung, aber jetzt, wo ich so jahrelang schon in meinem Seelengarten rumgrabe, da findet sich da nicht mehr allzu viel. Ich hoffe oder ich glaube oder ja, ich würde mir wünschen, dass die Knoten des Herzens, die großen, da tatsächlich gelöst sind. Aber trotzdem, was ich häufiger spüre, ist, dass ich zu viel im Außen bin. Ich leite die Schule, leite sie alleine und da gibt es viel Arbeit und manchmal merke ich, dass ich da an die Grenzen komme, dass jetzt zu lange, zu häufig Menschen um mich waren und ich brauche meine Einsamkeit. Also die Einsamkeit ist natürlich so die Voraussetzung dafür, dass du auf dich drauf fällst, so nenne ich das gerne, oder in die Innerlichkeit gehst und dann werde ich sehr unruhig. Also ich werde so 2-3 Tage und immer Besuch oder philosophische Beratung, und das eins schließt sich an das andere an. Im Moment ist das auch so eine Phase. Dann werde ich innerlich unruhig und dann suche ich die Einsamkeit und suche irgendwie Wege, wie ich sie mir wann, wo, wie lange verschaffen kann. Da muss man auch konsequent sein und lieber was absagen, um sich diesen Freiraum zu schaffen.
Aber es ist doch gleichzeitig so, dass ganz, also jetzt du führst ein relativ freies Leben, hast du dir auch so bewusst ausgesucht und hast dir auch die Rahmenbedingungen dafür geschaffen. Aber meistens steckt man ja in einer Lebensphase irgendwie fest und hat das Gefühl, ja, ich kann jetzt ja nicht nachlassen. Jetzt habe ich, meinetwegen in der Arbeit, habe ich mich jetzt so engagiert und in 3 Wochen ist der Pitch oder ist die Präsentation oder das Projektfinale. Und deswegen hört man nicht auf zu laufen, deswegen bleibt man in dem Hamsterrad und denkt, jetzt ist, wenn diese 3 Wochen rum sind, dann halte ich mal inne und dann mache ich mal mellow. Wie finde ich das Korrektiv, das mich wirklich in so akuten Situationen rausholt oder zum Innehalten anhält?
Also bei mir war es so, dass ich da eben sehr streng war und man sollte die Verantwortung nicht abschieben und man sollte sich darüber im Klaren sein. Zeit haben ist eine Funktion des Entschlusses. Ich entschließe mich dafür oder nicht, entschließe mich dazu. Und man muss sich die Zeit wirklich nehmen. Bei mir war das eben der feste Ritus. Also ich habe in meinem Leben sehr viel gearbeitet in einer Anwaltskanzlei. Es waren dann 6 Tage, 12 Stunden. Als Filmproduzent war es dann auch sehr hektisch bisweilen. Aber ich habe dann immer so wie Spalten reingeklopft. Und da war ich dann auch ganz streng und habe manchmal auch die Reaktionen, die nicht positiv waren von den Mitarbeitern oder von der Umgebung oder von der Gesellschaft in Kauf genommen und gesagt, nee, mein Selbst oder diese Zeiten, die sind mir wichtiger, heiliger, die rühre ich nicht an. Da war ich dann sehr, sehr konsequent. Und ich, dadurch, dass ich so einen Ritus hatte, Samstagvormittag, dann war das dann auch fest, das war wie so ein Fixjour. Und das, da war ich dann auch sehr konsequent. Aber dann auch später, dann muss man wirklich ausbrechen. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass das die wichtigsten Stunden des Lebens sind, weil die dich auf Kurs halten. Es ist wie ein Segelboot auf hohem Meer. Also ich weiß nicht, wie oft, ich bin kein Segel, ich bin ein paar Mal mitgesegelt, aber ich weiß, dass der Captain dann alle paar Stunden oder Runden in die Kabine geht und guckt, ob wir noch auf dem Kurs sind. Und so muss man das mit dem Leben machen. Da muss man sehr streng sein. Und da muss man, jetzt nehme ich mir die Zeit, Punkt, aus. Wobei es eben sein kann, dass man das zeitlich, dass man dann einen Vertrag mit sich macht. Dass man das vielleicht jetzt an diesem Samstag komme ich nicht dazu oder sonst wie. Aber dann, da sind 2 Wochen, wenn das fertig ist, dann 2 Tage Arbeitsverbot. Und dann muss man sich selbst auch noch überwinden, weil man so in diesem, das Hamsterrad dreht, ein oder wird verwirrt. Es fehlt einem etwas oder es fühlt sich im ersten Moment gar nicht so gut an, wenn dann so eine starke, intensive Arbeitsphase aufhört und man dann vor dem, ja, jetzt hast du Freizeit, und vor dem Nichts steht, dann wird man richtig unruhig. Das muss man überwinden und muss sich zu zwingen, jetzt bleibst du aber ruhig, du fängst jetzt nicht wieder an, das tut dir gut. Da muss man auch die richtigen Mittel für sich finden, die passend sind. Entweder macht Sport oder geht wandern oder sonst was. Bewegung ist immer gut. Aber es gibt keine Ausreden. Also das gerade in unserer heutigen Zeit, wir müssen nicht 80 Stunden jeden Tag, also 80 Stunden in der Woche oder jeden Tag von morgens bis abends arbeiten. Es ist jedem möglich, sich mindestens 1 Stunde oder in der Woche rauszuschneiden aus diesem komplexen Gebiet. Und da muss man eben Nein sagen oder man muss eben das ist jetzt wichtiger. Aber das hängt von der Priorisierung an. Für mich war diese Selbstfindung, das Selbstsein, das glückliche Leben immer das Allerwichtigste. Und dann hat gegebenenfalls berufliche Karriere oder Geld verdienen oder Verpflichtungen gegenüber bekannten Freunden oder wo man alles noch hingehen kann und was man alles noch sehen kann, musste ihm zurückstehen. Und da war ich dann auch radikal.
Ich fand ja dein Bild von dem Segelboot sehr gut Und gleichzeitig würde ich sagen, es ist doch, geht doch noch weiter, dass man häufig das Gefühl hat, man kann jetzt nicht aufhören zu rudern. Man hat keine Zeit, die Segel zu setzen, weil man eben rudern muss. Ja. Und genau darum geht es aber, einfach mal zu raffen. Da oben sind Segel, die, mit denen wäre es vielleicht auch viel leichter, durchs Leben zu kommen, wenn ich da mal eine neue Technik einsetze oder mich einfach mal besinne auf das, was ich kann und nicht Sachen mache, die ich nicht kann. Aber gleichzeitig fand ich es jetzt interessant, dass du sagst, da reicht eine Stunde die Woche. Ich hätte jetzt gesagt, so für große Entscheidungen muss man sich auch nochmal viel länger rausnehmen und so. Da meine ich jetzt nicht Urlaub oder so, sondern ich meine wirklich, dass man das Gefühl hat, okay, da ist mal wieder so eine Kreuzung im Leben. Ja, da muss ich vielleicht einfach auch mal mich jetzt mal 4 Wochen irgendwie rausziehen oder zumindest mir mal 4 Wochen vornehmen, da schwerpunktmäßig drüber nachzudenken. Ich kann ja die sonstigen Maschinen trotzdem am Laufen halten, aber halt sich da in gewisser Weise heimlich innezuhalten und darüber nachzudenken, was ist jetzt hier, welche Entscheidung liegt da vor mir?
Vollkommen richtig, dann will ich das präzisieren. Und wenn ich jetzt, wo du das ansprichst, fällt mir auch ein, es ist ja nicht so, dass ich nur Samstagstagebuch geschrieben habe, also in diesen Entwicklungsjahren oder den Aufbaujahren, den Karrierejahren, ich habe jeden Tag geschrieben. Dann war es aber in der Woche vielleicht nur immer 15 Minuten, 20 Minuten am Abend und dann am Samstag mehr Zeit. Und noch eine Korrektur, diese längeren Auszeiten habe ich mir auch immer genommen. Die habe ich mir auch immer geraubt und da war ich auch immer sehr konsequent. Ich habe kaum 3 Monate am Stück gearbeitet, ohne eine längere Pause zu machen, weil ich spürte, Batterien sind dann leer, wenn man 60 Stunden am Tag arbeitet. Nach 3 Monaten ist die Effektivität der Arbeit dermaßen gesunken, dass es viel effizienter ist, wenn man dann jetzt wirklich eine richtige Pause macht und die Batterien wieder voll auflädt und dann mit vollen Batterien wieder die gleiche Arbeit in einem Bruchteil der Zeit macht, die man bräuchte, würde man sie im erschöpften Zustand machen. Da war ich dann auch sehr radikal und hatte immer Bedingungen, wo ich das auch durchsetzen konnte. Sei es, dass ich in den ersten Anwaltsjahren einen verständnisvollen Chef hatte, dem ich das auch erläuterte, der das auch eingesehen hat. Also da waren dann auch diese großen Zyklen waren da und die waren auch ganz wichtig. Also meine Tagebücher aus den Urlauben, die waren immer besonders dick. Wobei das eben in Zyklen so war. Erstmal fiel man in so ein Loch rein, vor Erschöpfung und schlief viel. In der zweiten wurde man wieder wach, in der dritten Woche oder wie auch immer. Da wurde man plötzlich, dann kamen wieder die Ideen, die Neusortierung, die Neuausrichtung, die Korrektur des Kurses. War aber immer ganz toll so. Was ich auch gerne empfehle, ist dann immer mal so, vielleicht so einen Tag oder sich rauszuziehen, wenn man das kann. Der Chef, der so viel Verständnis hatte, der hatte das auch immer gerne. Der ist dann alleine losgefahren, irgendwo in Elsass, ich war in Freiburg, und hat sich dann in irgendein Hotel im Elsass einquartiert, einen Tag, und ist da immer geblieben, für sich alleine was gelesen und zurückgekommen. Der hatte das auch, das Bedürfnis, und der war noch mehr beschäftigt eigentlich als ich, und der hatte 3 Familien, aber der hat da auch konsequent Wert drauf gelegt, dass man Zeit haben, ihn zum Innehalten, zum zu sich kommen, und so konnte er sein Leben lang auch ein philosophisches Leben führen, könnte man so sagen, ein philosophisch geleitetes Leben. Er war viel beschäftigter Anwalt und in verschiedenen Organisationen engagiert. Aber das ist nicht eine Sache des Quantums, wie viel Zeit man dafür will, sondern dass man immer regelmäßig, das sagt ja Trungzi, wer nicht immer wieder zu sich zurückkehrt, beschreibt das nicht, ob das jetzt jeden Tag so sein soll in der Woche. Aber es kommt, wie gesagt, nicht auf das Quantum der Zeit an, sondern auf die Intensität des In-sich-Kehrens. Und den Rhythmus muss jeder für sich selbst rausfinden. Wenn ich nicht in Entfremdung komme, in ein Unwohlsein, dann kann ich weiterarbeiten. Aber wenn es sich einstellt, dann muss ich sehr sensibel sein. Bin ich schon so drüber oder muss ich jetzt sofort Maßnahmen nehmen oder was planen? Also da gibt von einem griechischen Dichter ein schönes Wort: erkenne den Rhythmus, der im Leben ist. Das könnte man auch sich sagen. Erkenne den Rhythmus, den dein Körper, den dein Geist braucht. Rhythmus von Vita Activa, Vita Contemplativa, altes Gebot, ne? Oder Ora et Labora. Ora, bete als der Zeitpunkt des In-sich-Gehens, der Sammlung, Labore arbeiten. Also da muss man einen guten Rhythmus haben zwischen Aktivität, Vorantreiben äußerer weltlicher Ziele und die Pflege für sich selbst. Und das wollte ich noch anschließen. Es gibt Pflichten gegenüber dem Arbeitgeber, der Familie und so weiter. Aber die wichtigste Pflicht ist gegenüber sich selbst. Und da im eigenen Seelengarten regelmäßig zu arbeiten und dein Leben zu einer Blüte zu bringen. Das liegt ganz in deiner Hand. Da gibt es auch keine Ausreden. Und das empfinde ich als eine Pflicht, auch eine Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens. Und diese Pflicht steht, glaube ich, auch bei Goethe. Ich habe es auch bei Konfuzius, steht es auch so, gegen sich selbst, dass man das innere Luft gibt, Raum gibt, das wäre so das Innehalten, dass man überhaupt beobachtet, erkenne dich selbst, dass man dem nachspürt und dass man das wachsen lässt. Was Besseres kann man für die Welt und für die Gesellschaft und für seine Mitmenschen auch gar nicht tun. Denn wenn du dann diesen Frieden hast, diese innere Ausgeglichenheit, dann kannst du geben, dann kannst du lieben, dann kannst du arbeiten, auf deinem besten Energielevel, glaube ich.
Also das ist dieses regelmäßige Innehalten, was unbestritten sehr, sehr wichtig ist oder was ich jetzt lerne von dir, wie wichtig es ist. Und ich habe aber im ersten Schritt eigentlich sogar noch mehr an dieses akute Innehalten gedacht, also eben eine verfahrene Situation und da immer wieder, oder muss auch gar nicht mal verfahren sein, vielleicht hält man auch rechtzeitig inne und schaut mal rechtzeitig, wo man steht und wie man damit umgeht. Aber da immer wieder bewusst in Situationen zu sagen, Moment mal, bevor wir jetzt so aktionistisch, erratisch weitermachen, einfach mal 2 Stunden nachdenken, nicht raus aus dem Autopiloten kommen und dann mit frischer Kraft, frischem Mut und frischen Ideen an irgendwas rangehen. Ich glaube, das ist wirklich, du sagst zwar meistens, die Philosophie ist keine Akutmedizin, aber das, finde ich, ist so eine akutmedizinische Maßnahme in schwierigen Situationen.
Ja, da ist das regelmäßige oder rituelle sich zurückziehen, ist dann leichter, weil es da klingelt die Uhr oder du weißt, es ist Samstagvormittag und du machst das jetzt schon jahrelang so, dann, das ist natürlich dann viel schwieriger, weil gerade so dieses Hamsterrad hat ja eine Dynamik. Das lässt einen nicht so einfach raus. Das ist tatsächlich schwierig. Man muss über seinen eigenen Schatten springen und dann radikal die Reißleine ziehen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil das, was einen da belastet, du sprachst von einer Akutsituation, da ist ja etwas, da ist man mitten in der Suppe drin und sich daraus an den eigenen Schopf rauszuziehen, ist tatsächlich sehr schwierig. Also da wüsste ich jetzt auch nicht, weil ich das ja immer eher ritualisiert hat, hatte ich es einfacher. In solchen Situationen kam ich dann seltener rein. Aber ich denke, dann muss man, Bewegung täte gut, also man müsste vielleicht erst einmal sich auspowern, damit hier diese Spule nicht weiterkommt und damit Endorphine ausgestoßen werden, damit man gut schläft, ganz wichtig, damit man in diese Ruhe kommt.
Aber das, da würde ich voll zustimmen, also wenn man in einer verfahrenen Situation steckt, sei es ein Streit innerhalb der Beziehung oder eine schwierige Situation in der Arbeit, bevor es eskaliert, eine Stunde spazieren gehen, ich glaube, wenn man das tun würde, hätten wir wahrscheinlich auch viel weniger Schwierigkeiten im Zusammenleben, einfach weil man halt erstmal wieder ins Gleichgewicht kommt und dann neu auf die Situation draufschaut. Ne? Also das meine ich ja mit Innehalten eigentlich. Bevor ich losschreie, einfach nochmal, und wenn es nur von 10 rückwärts zählen ist, das verhindert ja auch schon mal viel Probleme.
Ja, das erinnert mich an einen berühmten Ausspruch von Pythagoras, einem Vorsokratiker. Also wir sind hier in einer ganz frühen Zeit, 6. bis 5. Jahrhundert vor Christus, hat in Unteritalien gelebt. Jeder Schulkind kennt noch den Satz des Pythagoras, aber er war ein großer Philosoph, hatte vielleicht die erste philosophische Schule im Abendland, noch vor Sokrates. Und der sagte, also einer der Aussprüche, wir haben wenig Material über ihn, aber es gibt goldene Verse, kann man nachlesen, Wikipedia auch. Also da findet man auch den Spruch, wenn Zorn dir auffällt, also hatte er seinen Schülern immer empfohlen, sich dann zurückzuziehen, wenn eine starke Emotion ist, und warten, bis die Emotion runtergekommen ist und erst dann aus seinem Zimmer rauszugehen und zu reagieren.
Also sobald du so eine Aufwallung siehst und jetzt da nicht rausschießen und in dem Moment als stopp, warte, lass uns in der Stunde weiter reden. Ich muss mich erstmal sammeln. Es klingt ein bisschen komisch, ich weiß nicht, ob das praktizierbar ist, aber das System, das habe ich mir schon versucht anzugewöhnen, dass in einem starken, wenn du merkst, dass du stark von Emotionen hingerissen wirst, dann in dem Moment sehr vorsichtig zu sein mit deinen Reaktionen, mit dem, was du sagst. Am besten raus aus der Situation und warten, bis diese ganz starke Emotion, die dich beherrscht und die du nicht mehr beherrschst, bis die abgeklungen ist und dann kommst du raus und dann sagt man was. Ja, auch manchmal nicht so einfach. Ich denke da an Aufsichtsratssitzungen oder Beziehungsstress, aber ja, das kann man einüben. Man muss auf sich achten und man muss sich vornehmen, ich will das jetzt nicht mehr machen, wenn das öfters geschieht. Und ich will jetzt beim nächsten, wo ich das so spüre, der Ärger kocht hoch, will ich irgendwie was ändern, will ich aus der Situation heraustreten.
Manchmal gibt es ja einfach auch Situationen, die laufen auf einen Kristallisationspunkt zu. Mein älterer Sohn lernt gerade fürs Abitur, ist mitten im Abitur und ja, sage ich ihm jetzt, wenn er hyperventiliert, weil Mathe eben noch nicht sitzt oder weil er weiß, er muss noch da ein paar Kapitel durcharbeiten, er verliert Zeit dadurch, aber wahrscheinlich wäre es gut, wenn er innehalten würde und das sich alles setzen lassen würde und so, ne? Also das ist genau so eine Situation, wo ich mich frage, kann man sich da rausziehen, sollte man sich auch in solchen konkreten Situationen oder in meiner Welt ein Pitch steht an oder eine wichtige Präsentation beim Kunden oder so, alle drehen hohl. Und das ist ja auch eine gewisse Dynamik, die da entsteht, die auch was Kreatives hervorbringen kann. Wäre es dann gut, einfach zu sagen, ey, wir machen jetzt mal einen Tag Pause und dann schauen wir nochmal mit frischem Blick drauf. Aber man verliert einen Tag dadurch, ne?
Das wäre gut, aber es gehört zum Schwersten. Du hast völlig recht, weil die Dynamik ist so stark. Also sich da, deshalb sprach ich davon, du musst über deinen Schatten springen. Also du musst dein Ego, das da denkt, dieser Tag ist wichtig, den habe ich auch nicht, boah, es fehlt noch was. Das kenne ich auch noch von mir dann. Aber ich weiß dann aber, wie fruchtbar es ist, wenn du es schaffst, dann dir den Tag zu nehmen. Du gewinnst dadurch nur. Aber es ist immer auch jetzt noch so, solche Situationen sind bei mir jetzt auch noch ein Kampf des Ichs gegen den Philosophen. Das Ich, weil ich musste noch besser vorbereiten und so. Also gerade auch bei Seminaren, dann will ich das und das und das noch lesen. Ich habe mir vorgenommen, die und die Quellen, die ich auch noch nicht kenne, entweder nochmal zu studieren oder die anzugucken, nie schaffe ich da das ganze Programm von dem Seminar und gegen Ende, dann will das Ego dich aufhören. Na? Aber der Philosoph weiß ganz genau, was du auch gesagt hast, dass es besser ist, jetzt den Schritt anzuhalten, in die Lücke zu springen, die Lücke zu nehmen. Das gilt auch für Prüfungsvorbereitungen, zu sagen, okay, das eine ist das Wissen, das könnte ich vielleicht jetzt an dem Tag noch ein bisschen steigern. Das andere aber ist die innere Ruhe und Gelassenheit und die Kraft und die Energie, die auch wieder hergestellt werden müssen, die auf dem höchsten Punkt sein müssen. Und meistens ist dieser zweite Aspekt der weit wichtigere. Und aber da über seinen Schatten zu springen und sich zu zwingen, ist nicht leicht.
Also ich habe einen schönen Spruch zum Abschluss dieser Folge gefunden. Es ist jetzt keine Philosophin, das ist eine Schriftstellerin, die ich ehrlich gesagt vorher nicht kannte, Anaïs Nin. Und die hat gesagt, und ich finde, das passt hervorragend dazu, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, wir sehen sie, wie wir sind. Also, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, wir sehen sie, wie wir sind. Und ich glaube, das ist es dann halt auch ganz häufig, dass man eine andere Perspektive einnehmen muss, dass man den Schritt anhalten muss, und darüber nachdenken, was treibt mich jetzt wieder dahin, dass ich mich wieder so verhalte, wie ich mich schon so oft verhalten habe. Und da ist es wahrscheinlich mehr nicht, also kein objektiver Blick auf das Problem, sondern es ist eigentlich ein Antreiber in uns, ein Triggerpunkt oder so, der uns dann in eine völlig falsche Richtung führt. Und da hilft wahrscheinlich nichts mehr, als innezuhalten.
Da fällt mir ein anderer Spruch ein, also das so sagt es, dass es, oder das klingt in dem Zitat ja auch an, dass die eigenen Vorstellungen, die verschieben oder die machen das dann auch oder die konstruieren die Welt auch. Der Seneca sagte einmal, das ist auch was zum Innehalten. Was ist das Größte? Fragte er sich selbst rhetorisch. Den Geist hoch über den Zufall oder über die Befindlichkeit, der du bist, erheben und bedenken, dass man ein Mensch ist. Und dann sagte er, dass du dann erkennst, dass das Glück in deine Hand liegt, dass du nur unglücklich bist, wenn du dich dafür hältst. Das heißt, es hat viel mit deinen Vorstellungen, deinem Blick auf dich selbst zu tun, ob du unglücklich bist oder nicht. Du fühlst dich unglücklich, aber in diesen Vorstellungen, dann in deinem Blick auf dich selbst, liegt auch die Befreiung. Aber dazu muss man erstmal in die Höhe steigen, sich den Geist über den Zufall oder sagen wir über die augenblickliche Situation erheben. Das ist ganz wichtig. Und dann merkst du plötzlich, was du alles in der Hand hast und dass du selbst der Steuermann bist für deine eigenen Gefühle. Und dann kannst du die Perspektive ändern und neu in die Situation reingehen. Ja, es liegt alles in unserer Hand, das Wesentliche.
Und vielleicht auch manchmal einfach die Ansprüche etwas zurückzuschrauben oder die Erwartungen. Natürlich. Und genau. Was man sich jetzt so vorstellt als das Nonplusultra, ja, klarzukriegen, dass es das in den seltensten Fällen so ist.
Genau, also dieses Hamsterrad heißt ja, das dreht ja an deinen Vorstellungen, dreht sich so ein, dass du meinst, du kommst gar nicht mehr davon los oder es ist so verinnerlicht, dass es dich völlig beherrscht. Und dann wäre es gut, wenn ein Außenstehender sagt, boah, das ist nur eine Vorstellung, das ist jetzt nur dieses eine Projekt, ja, und dein Lebensplan, wo steht der denn, wo kommt der denn zur Geltung? Hab den doch auch im Auge und dann kannst du die Situation relativieren. Und das ist das eben, was ich meinte, Distanz schaffen, drauf gucken und dann kannst du korrigieren und deine Besonnenheit, deinen klaren Verstand, deine Wachheit bewahren. Und um dann das richtige Maß zu setzen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, um ja vielleicht auch notwendige Pausen einzubauen und für Ruhe zu sorgen, um dann am besten aus der vielleicht schwierigen Situation rauszukommen.
Dann schlage ich vor, wir halten jetzt inne, schreiten zur Kaffeemaschine und lassen es gut sein für heute.
Das machen wir.
Danke, Albert. Danke euch fürs Zuschauen, Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Jan.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
www.pudel-kern.com